Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt, nachdem die Saison Geschichte ist, nachdem die Warriors Champion sind, nachdem Draymond in alle Richtungen pöbelt über Twitter und heute habe ich gesehen, sogar bei Twitter reinschaut, um zu schauen, wer ihm theoretisch ans Bein gepinkelt haben könnte, damit er wiederum pöbeln kann. Natürlich interessant. Aber vor allem ist natürlich demnächst Draft und es gibt Free Agent Gerüchte. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch nach Saisonende niemals unterbeschäftigte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ich habe jetzt gesagt, ja, Draft und bla bla bla, aber ein Draft Guide gibt es natürlich bei uns mal wieder nicht, ne?
Nee. Also es gibt aber sehr viele Draft Guides da.
Es gibt genau.
Da verweise ich in dem Fall gerne an die geschätzten Kollegen.
Ja, von Menschen, die mehr davon verstehen. Ich habe immer so das Gefühl, bei mir wäre so ein Draft-Guide so, als würde ich euch irgendwie in die über die Verhältnisse im südkoreanischen Lacrosse aufklären, so ähnlich. Ich habe einfach vor dem Draft kenne ich einfach zu wenig. Also der Disclaimer kommt jedes Jahr, aber vielleicht sind ja auch neue dabei im Vergleich zu letztem Jahr. Deshalb, also ich würde sowieso nur wiederkommen, was jemand anders gesagt hat. Und das ist ja dann irgendwie auch besser, wenn man es aus erster Hand erfährt und nicht aus meiner zweiten dann.
Spoiler Alert, auch für dich. Ich habe für Freitag aber die Zusage von jemandem, der Ahnung von dem Thema hat.
Dass sich wiederum
darüber unterhalten wird. Und dann haben wir auch was zum Draft. Aber halt
dann haben wir auch was zum Draft. Genau. Wir ist ja sowieso, weißt du, wir liefern ja auch gerne Handfestes. Wir spekulieren ja nicht so gern.
Eben.
Deswegen sprechen wir auch gleich noch über Free Agent Gerüchte natürlich, über die ersten. Aber grundsätzlich, ja, sehr gut. Dann tiefe Bulls-Analyse bitte. Je nachdem, was passiert ist. Also 18. Pick, sofern er noch da ist. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, kein Draft dieses Mal. Dafür schwelgen wir ein bisschen Erinnerungen. Wir haben uns gedacht, wir lassen die Playoffs quasi noch mal ein bisschen Revue passieren und machen unsere Playoff-Award-Show. Das, was die NBA irgendwie nicht so macht. Macht es ja jetzt so halb mit Conference-Finals-MVP und so. Aber wir vergeben quasi unsere Playoff-Awards, setzen unsere All-Playoff-Teams zusammen. Und wie gesagt, sprechen über die Gerüchte. Und bevor wir einsteigen, natürlich noch ganz kurz der Hinweis, weil es könnte in den nächsten Wochen interessant werden. Wahrscheinlich gibt es nämlich die ein oder andere Meldung, die wir schnell verarbeiten müssen. Und da kann es durchaus sein, dass es sich lohnt, auf unsere Patreon-Seite zu schauen. Denn unter patreon.com/korbjäger-podcast und korbjäger mit.
Hi.
Vollkommen richtig. Könnt ihr uns einerseits, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an all die, die es schon tun. Und andererseits gibt es eben als kleinen Dank von uns dann extra Content. Sprechen wir zum Beispiel spontan über Dinge, die sich in der letzten Nacht ereignet haben und wenn die normale Folge noch weiter weg ist. Von daher schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir eigentlich direkt ein mit den Gerüchten, oder?
Ja.
Was ist dein Favorit bis jetzt? Hast du einen? Kyrie?
Also da habe ich auf jeden Fall am meisten drüber grinsen müssen. Von daher wahrscheinlich Kyrie, ja? Warum nicht?
Ja. Ja, Shams hat ja berichtet, dass die Nets und Kyrie so ein bisschen in der Sackgasse seien, was eine Verlängerung angeht, gleichzeitig interessiert sind, wen wundert's, die Knicks und Lakers unter anderem. Sollte da irgendwas nicht passieren. Jetzt irgendwie Jack Fischer von Bleacher Report hat berichtet, dass man quasi gerade nicht weiterkommt, aber dass diese Lücke nicht unüberbrückbar sei. Also man spricht auch weiter und so. Kurz dein Gedankengang, als du es gelesen oder gehört hast?
bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Es ist kompliziert, weil sich halt die Nets durch das, was sie über die letzten Jahre so gemacht haben, im Prinzip ja in eine Situation manövriert haben, wo sie ihn eigentlich nicht so richtig ziehen lassen können. Also weil man dann einfach nicht so genau weiß, was sollen sie denn sonst machen? Sie kriegen da ja jetzt nicht irgendwie direkt dann den nächsten dem Namen nach krassen Dude und diese Kultur, für die wir sie, ja genau, die Kultur, für die wir sie früher mal gefeiert haben, von der ist ja nicht mehr wirklich was übrig. Also das ist ja, das kann man jetzt ja auch nicht unbedingt sagen, dass es da jetzt Sinn macht. Außerdem hat man ja mit Durant einen der besten Spieler der Liga, der gerne nochmal irgendwie relativ schnell irgendwas reißen will und der Best Buddies mit Kyrie ist. Also die Situation ist halt einfach kompliziert und gleichzeitig frage ich mich, was sind die Forderungen von beiden Seiten, an denen es hapert? Ist es irgendwie, ey, Kyrie, du musst mal zumindest die Hälfte der Spiele machen? Und Kyrie sagt, na, was, kein Bock.
Leg mich nicht fest, nagel mich nicht fest.
Genau, und ist es Kyrie, der sagt, ich will einen 5-Jahre-Max oder was auch immer. Also den Ding, das könnte ich mir jetzt momentan auch nicht vorstellen, dass irgendein Team gerade Lust hat, ihm einen 5-Jahres-Max zu geben, nachdem, was, ja. Also wie es jetzt irgendwie über die letzten Jahre gelaufen ist. Einerseits, was das sagen wir mal, destruktive Verhalten teilweise angeht, andererseits auch einfach seine simple Verfügbarkeit, die halt einfach echt sehr gering ist, und also über große Teile seiner Karriere relativ gering war, da jetzt dann zu sagen, okay, müssen wir machen, ist halt auch schwierig. Und gleichzeitig irgendwie, also denke ich halt trotzdem, dass sie sich wahrscheinlich zusammenfinden werden, oder? Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Also ich sehe es ähnlich. Ich meine, wie gesagt, die Berichte von Jake Fisher gehen ja eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung. Also weil irgendwie aus von beiden Seiten her irgendwie ergibt es für mich am meisten Sinn, wenn man irgendwie eine Einigung findet. Ich meine, das habe ich natürlich wieder nicht rausgeschrieben, aber das ist auch so ein bisschen, also hat, glaube ich, Fischer geschrieben, dass es tatsächlich auch so ein bisschen um die Laufzeit geht, dass halt Kyrie gerne einen langfristigen Vertrag hätte. Und da kann ich auch, wie du sagst, kann ich die Nets auch verstehen, dass man sagt, also du warst jetzt 3 Jahre hier und war jetzt nicht so richtig optimal, was die Verfügbarkeit angeht. Also lass uns erstmal schauen, dass wir irgendwie uns regelmäßig auf dem Court treffen und dann können wir dann ja den nächsten Vertrag irgendwie verhandeln, und also nach x Jahren. Von daher ist das vielleicht tatsächlich irgendwie so ein Knackpunkt, aber wie gesagt, also wenn es nicht unüberbrückbar ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch irgendwie zusammenkommt, und wie du sagst, ich meine, die Nets, klar gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, dass es einen Sign-and-Trade gibt, oder er optet ja irgendwie rein, zieht seine Player-Option für die kommende Saison und lässt sich halt vollumfänglich traden. Das wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit quasi für die Lakers, weil Sign-and-Trade mit Hardcap da irgendwie schwer wäre. Aber dann ist halt wiederum die Frage, wen bekommst du zurück? Ich meine, ich habe jetzt Westbrook gesagt, weil das halt so der naheliegendste ist. Und weil man auch immer grinst. ist eigentlich irgendwie gemein mit Westbrook. Aber egal. Naja, auf jeden Fall. Ja, ist halt auch die Frage, ob das wirklich so erstrebenswert ist für die Nets. Klar. Irgendwann sagst du, wenn Kyrie auf jeden Fall geht, aber will Kyrie wirklich weg? Also nach Saisonende, gut, er hat damals auch in Boston gesagt, ich bleibe und so, ich verlängere, und ist dann nicht geblieben. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, oder ich hatte immer den Eindruck, dass Brooklyn irgendwie was anderes wäre. Einerseits, du hast Durant angesprochen, also eine Freundschaft zu Durant. Andererseits diese bewusste Entscheidung, nach Brooklyn zu gehen, und dann eben diese Aussage von wegen, er will das Front Office, also die Entscheidungen sozusagen, mittreffen, was die Ausrichtung des Teams angeht und der Franchise angeht. Da würde ich halt als Franchise, als potenziell interessierte Franchise, wäre das für mich auch ein Fragezeichen, ob ich das wirklich möchte. Nicht, weil Kyrie tendenziell alles falsch macht oder so, oder weil er vielleicht keinen guten Input hat. Einfach nur, weil man so, oder weil ich auch die letzten Jahre den Eindruck gewonnen habe, dass Kyrie teilweise dann sehr meinungsstark ist und schwer von dieser Meinung abrückt. Und dann ist die Frage, ob da nicht zu oft dann zu einer Meinungskollision kommt, die vielleicht schwer aufzulösen ist, beziehungsweise bei der du als Front Office dann irgendwie gezwungen bist, Dinge zu tun, um deinen Superstar zu befriedigen, die du vielleicht nicht unbedingt tun willst. Also du hast natürlich immer wenige Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie, sich diese Reiberei, potenzielle Reiberei reinholen will. Gut, Lakers schrecken einfach nichts zurück, wenn der Name stimmt, aber
ich glaube, das ist ja eigentlich der springende Punkt, ne? Also für das, was Kyrie momentan darstellt und das, also wie die letzten Jahre bei ihm aussahen, also nur um das einzuordnen, er hat über die letzten 3 Jahre weniger Spiele absolviert als Kevon Looney in dieser Saison, was ich irgendwie relativ unterhaltsam finde, um dann zu sagen, ja, den brauchen wir trotzdem unbedingt, da geben wir jetzt auch das maximale Geld für aus. Da musst du ja schon einfach in einem richtigen Desperation-Mode sein. Und deswegen kommen dann ja auch immer sofort dann, also in erster Linie die Lakers werden dann genannt und die Knicks, weil die natürlich händeringend nach Relevanz irgendwie suchen. Aber das sind dann halt die Teams. Also ganz so viele andere glaube ich jetzt nicht, dass sie sich irgendwie total inspiriert fühlen von dem, was sie von Kyrie gesehen haben über die letzten Jahre und irgendwie so mit der Forderung, er ist jetzt, ich glaube, er ist 28 oder 29, und wenn der jetzt irgendwie einen 5-Jahres-Vertrag haben will und eh schon über die letzten Jahre kaum mal zur Verfügung stand, wie wird sich das entwickeln über die nächsten Jahre? Also da muss man halt irgendwie schon auch mit einer gewissen Vorsicht rangehen. Und deswegen glaube ich auch, also dass man sich da wahrscheinlich irgendwann einig wird, weil er jetzt auch nicht in der allermächtigsten und besten Position ist, um irgendwie da auf seinem Punkt zu beharren. Gleichzeitig ist er natürlich Kyrie, deswegen kann es auch sein, dass er dann irgendwann einfach sagt, ja gut, dann beende ich halt meine Karriere. Und so ist es dann auch noch. Also das bei dem schließe ich nichts aus. Aber so für den Moment denke ich immer noch, die wahrscheinlichste Lösung ist, irgendwann wird man sich dann einig und dann sind es vielleicht 3 Jahre statt 5 Jahre oder so. Aber ja, ich glaube auch einfach, dass die Optionen für beide Teams jetzt nicht so richtig genial sind. Also ich meine für beide Parteien, nicht für beide Teams, sondern für beide Parteien, um da so richtig anders rauszugehen. Aber ja, wer weiß. Vielleicht wird auch Kyrie für LeBron getradet und wir sehen Durant und LeBron in einem Team. Wäre auch nicht
möglich.
Schlecht.
Ja, auf jetzt, jeden Fall.
Wo sich Steph nämlich durchgesetzt hat, müssen sich nochmal die anderen verbrüdern, um ihn zu schlagen.
Ja, genau. Legacy und so.
Ich mein, genau, wie damals 2016.
Ja, nur anders. Genau. Nur anders eben, nur anders. Ich finde, bei Kyrie ist das Ding, ich meine, wenn er auf dem Court stand, war das ja schon eigentlich alles immer ziemlich gut. Also klar, jetzt gegen Boston, dann irgendwann nach dem ersten Spiel ging es bergab, aber grundsätzlich so, ne, hat er so schon performt, wenn er gespielt hat. Aber wie du sagst, er hat halt einfach irgendwie zu wenig gespielt und jetzt ist die Frage, letztes Jahr war eine Ausnahmesituation, aber ich habe dann irgendwie auch, irgendjemand hat, ich habe irgendwo bei Twitter, man liest irgendwas bei Twitter und gibt's wieder, auch stark, aber was passiert denn zum Beispiel jetzt, wenn die Knicks ihn verpflichten und die Pandemiesituation entwickelt sich in die falsche Richtung in New York und man sagt, verhängt wieder eine Art Mandat, Impfmandat im Herbst, Winter, so, und dann haben die Knicks quasi Kyrie geholt.
Ja, oder also, Kyrie entscheidet sich, dass er für ein paar Monate in der Hülle leben möchte, um einfach mal eine andere Erfahrung zu machen. Und das ist während der Saison. Es ist alles möglich bei ihm.
Ja, eben. Ich meine, wir hatten halt das wirklich schon, dass er halt einfach weg war vom Team. Und da kann ich wirklich die Nets verstehen, dass du halt nicht die ganz große Kasse erstmal aufmachst, beziehungsweise auch halt sagst, also lass uns erstmal gucken, dass wir das irgendwie wieder halt in geregelte Bahnen bekommen, sozusagen, dass du halt einfach zur Verfügung stehst, so viel wie möglich. Ja. Aber ja, wir warten ab. Ich denke auch, also für mich Stand jetzt ist es auch irgendwie wahrscheinlicher, dass man sich irgendwie zusammenfindet. Und dann, wie gesagt, weil halt die anderen, also die Knicks müssen ja auch irgendwie erstmal Capspace noch freischaufeln. Also da gibt es natürlich irgendwie Möglichkeiten, dass dann irgendwie Magic zum Beispiel halt einen Vertrag aufnehmen und sie noch einen Pick dahin schicken und dass sie dann genügend Platz haben. Wie gesagt, die Lakers, da müsste er, glaube ich, wirklich seine Spieleroption ziehen, was ich gelesen habe. Weil Sign and Trade wegen Hardcap irgendwie kompliziert ist. Also momentan, mal gucken. Aber es ist natürlich wieder ein schönes Gesprächsthema.
Doppelter Sign-and-Trade für James Harden. Boom.
Okay, ja, genau. Jemand anders, der auf jeden Fall auf dem Markt ist, PJ Tucker. Ein Jahr Heat Culture und schon genug, oder was? Nein, Quatsch. Nein. Anscheinend bemühen sich diverse Contender, wollen PJ Tucker haben. Und die Bulls. Siehst du, ich hab gelernt. Sind keine Contender. Aber bei PJ Tucker finde ich geil, weil denke ich mir jedes Mal wieder, wenn der halt quasi ein Jahr später wieder Free Agent ist, denke ich mir, oh, geil, PJ Tucker als Spieler ist mega geil. Dann denke ich mir wieder, okay, PJ Tucker als Spieler hat halt einfach die letzten Jahre so viel abgerissen und wird halt echt nicht jünger. Aber irgendwie, als ich das Bulls-Gerücht gehört habe, habe ich mir gedacht, so ein Typ? Könnte nicht schaden. Ja. Was denkst du so mit Tucker? Wie schätzt du ihn jetzt so mittlerweile ein, auch so nach den Eindrücken in den Playoffs und nach den letzten Jahren und wie viel meinst du da noch im Tank und wo könntest du ihn dir gut vorstellen?
Ich glaube, Tucker ist halt einfach immer noch ein Spieler, der, also so jemanden brauchst du halt, wenn du gewinnen willst. Also es ist einfach sehr wertvoll, den im Team zu haben. Und ich glaube auch, okay, er wird älter, deswegen vielleicht ist irgendwann der Punkt erreicht, wo er halt in den Playoffs dann nicht mehr 35 Minuten pro Spiel spielen sollte, sondern wo man das halt dann irgendwie ein kleines bisschen reduziert vielleicht, um auch so ein bisschen Last von ihm zu nehmen. Aber für den Moment ist es ja einfach immer noch so, du kannst ihn reinbringen und der jagt dann den Superstar des Gegners die ganze Zeit und der beschäftigt ihn die ganze Zeit und lässt ihn arbeiten und ist physisch und ist vorne zumindest irgendwie ein solider Dreierschütze aus der Ecke, ist ein Offensiv-Rebounder, hat ja bei den Heat auch ein bisschen mehr so sein Floater-Game auspacken dürfen und so. Also der macht dir da jetzt nicht den großen Unterschied, aber er macht deine Offense auch nicht kaputt. Das ist ja, finde ich, ein wesentlicher Faktor, was man auch in den Playoffs jetzt irgendwie immer mal wieder gesehen hat. Es gibt Leute, die sind jetzt nicht die krassen Plus-Spieler offensiv, aber die machen es dir halt auch nicht wirklich kaputt. Und es gibt Leute, von denen wird halt einfach so weit ausgeholfen, dass es dir die Offense kaputt macht. Und ich glaube, Tucker ist da noch auf der richtigen Seite des Spektrums sozusagen. Und defensiv halt auf jeden Fall wertvoll. Und deswegen, also macht es für ihn, glaube ich, auch Sinn, halt aus dem Vertrag auszusteigen und halt zu sehen, was wird mir geboten, was kann ich anderswo verdienen. Er ist ja spät in die NBA gekommen und hat jetzt noch nicht diese krassen, also er hat natürlich gut verdient über die letzten Jahre, so ist es nicht, aber er hat jetzt ja nicht irgendwie krass abgesahnt und solange er diesen Wert einfach noch hat, und den hat er meiner Meinung nach, macht es total Sinn, sich einfach nochmal Angebote anzuhören, mal gucken, was irgendwie die beste Kombination aus, hier passe ich gut rein, hier habe ich eine Titelchance und hier verdiene ich gutes Geld ist, und das dann einfach wahrnehmen. Und das wird sicherlich dann auch eher ein kürzerer Vertrag sein, also vielleicht 1+1 oder so, oder sogar 2+1 oder so, aber ich denke, das ist ja total sinnvoll. Und der Markt für so einen Spieler ist halt auf jeden Fall da, bis er irgendwann klare Anzeichen von ich baue jetzt ab zeigt. Aber für mich ist der Punkt noch nicht erreicht und aktuell ist er halt einfach noch jeder, also einer, der bei jedem Team wunderbar in die Playoff-Rotation passen würde. Also auch so, die Celtics hätten ihn brauchen können, die Warriors hätten ihn vielleicht nicht zwingend gebraucht, aber sie hätten ihn sicherlich auch gerne genommen als zusätzliche Option. Und du kannst in jedes andere Team gucken, was irgendwie Ambitionen hat. Alle könnten PJ Tucker brauchen. Ja. Das ist eine ganz gute Position, wo du als Free Agent drin sein kannst, selbst wenn du halt sauäut bist.
Ich meine, gleichzeitig hast du natürlich das Problem, dass genau die Teams, die halt irgendwie in dieser Contender-Rotation sind, natürlich nicht den riesen Cap-Space haben. Also Problem in Anführungszeichen. Ne? Da gibt es dann irgendwie Mid-Level-Exceptions und so.
Genau.
Und,
aber also mehr als das wird er auch nicht kriegen.
Genau. Also und da, ja, ich bin auch gespannt. Ich könnte, also wie gesagt, es ist halt der Typ, also A, Spielertyp auf den größeren Positionen. Ich meine, er ist nicht riesig, aber spielt ja auf den großen Positionen. Und halt auch der Charaktertyp hat dem Bulls halt wirklich gefehlt. Also von daher fände ich schon irgendwie ganz geil, wenn sie das irgendwie machen könnten. Aber ich denke mal, es könnte halt sein, dass es attraktivere Märkte gibt. Kommt natürlich drauf an, was in Chicago sonst noch so passiert. Ich meine, das Gobert-Gerücht reißt halt echt nicht ab, ne? Also ja. Mark Stein hat ja sogar gesagt, dass es irgendwie, ja, dass man innerhalb der Liga, dass es durchaus die Idee gibt oder den Glauben gibt, dass sollte Gobert getradet werden, dass Chicago dann so die wahrscheinlichste Destination ist. Casey Johnson, der ja die Bulls schon seit Jahrzehnten begleitet, dessen Quellen haben irgendwie gesagt, dass die Gerüchte etwas übertrieben sind. Aber ich bin gespannt. Ich versuche mich gerade irgendwie mit dem Gedanken, Rudy Gobert in Chicago zu ringen. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, als das Gerücht zum ersten Mal aufkam. Deswegen alles werde ich nicht mal sagen, aber ich fände es schon interessant, eine Defense zu sehen mit Caruso, Lonzo, sollte Lonzo fit werden, aber Lonzo und dann eben Gobert und eventuell noch PJ Tucker. Fände ich ja interessant.
Absolut.
Was da kannst du, da macht Scoring dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß, denke ich mir. Oder beziehungsweise der Weg zum Scoring macht nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß.
Auf jeden Fall. Also, und ich kann dich beruhigen. Rudy Gobert ist wirklich gut. Also ja. Sein Ruf ist komisch und sein Standing ist teilweise auch komisch, aber das ist schon jemand, der Chicago halt massiv nach vorne bringen würde, natürlich. Und ich fände es tatsächlich auch spannend zu sehen, wie eine Defense aussieht, in der er nicht nur der beste Ringbeschützer, sondern am besten auch noch der beste Flügelverteidiger sein muss. Ja. Weil die Bulls haben Leute, die auch Ballhändler unter Druck setzen können. Die können
absolut
auf Flügel. Also es fehlt ihnen da ein bisschen die Länge, aber sie können ja am Ball richtig viel Druck machen und so. Und mal gucken, was
das war ihre Defense, passieren, ne? Würde.
Ja, genau.
So letztes Jahr, also bis die Verletzungen kamen. Also von daher, und dann mussten sie halt improvisieren, sobald halt jemand durchkam, was dann im Laufe der Saison immer schwieriger geworden ist. Wenn dann natürlich da Rudy Gobert steht, kann Caruso auch mal sagen, ja gut, Freund, versuch's halt, ne?
Ja.
Von daher, also das wäre, ja, und die Offense wird gerade in Bezug halt auf Midrange und halt Driving Game und so wird vielleicht interessant, aber da bist du halt, er hatte zumindest halt, wenn er so ein bisschen so ein Lob Threat wäre, so ein bisschen, da bin ich wieder so, frage ich mich, okay, die Bulls haben jetzt nicht die klassischen Pick-and-Roll-Ball-Händler, so Lonzo und so, weißt du? Weiß ich nicht, inwieweit es funktioniert, aber jetzt fange ich auch schon an. Rudy Screens sind bestimmt auch nicht schlecht. Für Levine zum Beispiel, weißt du?
Ja.
Nein, aber irgendwie, also der Vertrag ist krass, aber ich glaube, wenn es passieren würde, wäre ich jetzt nicht total aus dem Häuschen, aber ich wäre in froher Erwartung, sagen wir es mal so. Das ist vielleicht, ja, und es wäre halt echt nochmal, es würde die Bulls besser machen. Davon bin ich eigentlich fast überzeugt. Die Frage ist halt, wie viel besser? Und da hängt dann, glaube ich, aber auch viel damit zusammen, A, mit der Gesundheit und B, auch, also vor allem dann halt auch dann Gesundheit plus verlängert Lavin, ein Ding. Und dann, welchen Lavin sehen wir dann, wenn er gesund ist? Wenn der dann nochmal einen Schritt nach vorne macht, offensiv, dann hättest du auch jemanden, der halt hinter ihm seine defensiven Schwächen dann auch ein bisschen besser kaschieren kann. Also, ich sag nicht Contender oder Meisterschaftsfavorit, aber schon ein interessanteres Team. Also,
aber Dynastie.
Ja. Genau, genau. Ist ja, wird ja auch langsam wieder Zeit nach über 30 Jahren.
Ja, ich stimme zu. Ich wollte nur ganz kurz noch zu Tucker sagen. Es kann natürlich auch sein, weil wir ja hier über die Heat Culture und Co. sprechen, dass es halt einfach nur ein Werkzeug ist, um mehr Flexibilität zu haben, weil die natürlich ihr Team auch gerne noch verbessern wollen, um mal halt zu gucken, was geht via Trade oder so. Einigt man sich dann erst danach mit Tucker auf einen neuen Vertrag oder so. Also ich glaube, dass es halt durchaus auch sein kann, dass es einfach ein Play für mehr Flexibilität ist und er dann am Ende dort bleibt, weil er da ja natürlich auch super hinpasst und auch genau in dieses, wir sind die härtesten Dudes, wir arbeiten krasser als alle anderen, da passt er ja voll rein. Also da war ja jetzt auch während der Saison immer nur davon die Rede, wie eigentlich Miami ihn seit 10 Jahren am liebsten schon gehabt hätte und wie er da auch perfekt reinpasst. Also die Möglichkeit ist durchaus auch gegeben, das wollte ich nur ergänzend nochmal dazu sagen.
Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, er würde natürlich mit seiner Einstellung auch gut in die Arbeiterstadt Chicago passen.
Ja.
Chicago liebt harte Arbeiter. Von daher, ne? Wäre interessant.
Nikola Vucevic.
Und Nikola Vucevic, genau. Ähnlicher Fall ist ein bisschen Nikola Batum, der ja auch seine Player-Option nicht gezogen hat, aber also hat Walsh berichtet, trotzdem ja im Prinzip sowohl er als auch die Clippers durchaus daran interessiert, seinen neuen Vertrag irgendwie zu finden.
Ja.
Macht wahrscheinlich auch irgendwie Sinn. Ich meine, wobei, sollte das nicht funktionieren, denke ich, ist da Interesse auch durchaus da für einen, ja, langen Wing, der einen Dreier treffen kann, der verteidigen kann.
Auf jeden Fall. Also jetzt, wo er seine Karriere wieder belebt hat, ist das ja einfach einer, der überall reinpasst. Aber ich glaube auch, dass es bei den Clippers einfach so ist, die nutzen jede finanzielle Ressource, die sie nutzen dürfen, via Salary Cap. Sie werden halt gucken, wie sie ihnen ein bisschen mehr Geld geben, aber ich gehe auch davon aus, dass er da dann einfach bleiben wird, weil das ja auch ganz gut gepasst hat und weil deren Ziel ist, alle Wings zu vereinen und das tiefste und teuerste Team der Liga zu haben. Und sie sind ja eigentlich auf einem ganz guten Kurs dafür, muss man sagen. Also ich glaube dass wenn Kawhi fit zurückkommt, dann sind die Clippers vielleicht auch nächstes Jahr einfach das beste Team im Westen und dann gucken wir mal. Also der Kader ist ja eigentlich schon krass. Und
ja, absolut.
Es würde nicht schaden, wenn Batum da bleibt, aber also unverzichtbar ist er jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass er bleibt.
Man hat sich ganz gut zusammengefunden eigentlich da, ne?
Ja.
Also von daher, ja, denke ich auch. Jalen Brunson anscheinend sieht auch gut aus, dass er verlängert in Dallas, auch wenn die Knicks irgendwie versuchen, Capspace freizumachen, 25 Millionen habe ich irgendwo gelesen. Macht aber irgendwie auch viel Sinn, oder? Von beiden Seiten, finde ich jetzt.
Ja. Ja, also mal gucken, was die Zahl am Ende sein wird, aber
klar.
Ich bin auch, also ich meine, haben wir auch über die Saison immer wieder gesagt, dass wir eigentlich schon eher davon ausgehen, dass man sich einig wird.
Ja, ich habe dann auch so gedacht, als die Knicks zum Beispiel, also ins Spiel gebracht wurden, ist halt dann wäre ja Jalen Brunson sozusagen der Shining Free Agent quasi, den sie da verpflichtet haben und wie gut die Rolle für ihn ist dann so, weißt du? Also, ich meine, in Dallas so als zweite, haben wir auch schon mal ein paar Mal gesagt, als zweite Option neben Luca eigentlich schon ziemlich gut. Vielleicht wäre teilweise besser eher dritte Option, weil ich will ihm da auch nicht irgendwie zu viel wegnehmen, aber wäre ich gespannt, wie es halt ist, wenn er so quasi die große Neuverpflichtung ist und dann so ein bisschen noch mehr Fokus auf ihm quasi ist. Und ich meine, Luca nimmt ja auch schon sehr viel Fokus für sich und klar, er hat auch ohne Luca performt so, ne? Von daher, aber ja, also von daher, ich denke, das wäre nicht verkehrt.
Ich glaube auch, dass die Situation sportlich für ihn einfach viel besser passt, als wenn er in New York mit dem komischen Offensivteam unterwegs ist.
Also
das würde, glaube ich, deutlich mehr dazu führen, dass so die Macken, die er vielleicht teilweise im Spiel hat, dass die halt viel stärker zur Geltung kommen. Also ich glaube, dieser Fit neben Luca und klar, teilweise schmeißt er auch dann quasi alleine die Show, aber in den wichtigsten Situationen ist er halt so quasi derjenige, der Luca zuarbeitet. Das passt eigentlich halt schon sehr, sehr gut zu ihm.
Ja. Finde ich auch. Ein Ding, Bradley Beal weiß man nicht genau. Also Bradley Beal weiß ja anscheinend schon, was er macht. Jetzt hat Michael Scotto von Hoopside hat geschrieben, dass er seine Player-Option nicht zieht für kommende Saison, damit Free Agent wäre. Er hätte natürlich einiges in Gang gesetzt. Bradley Beal hat darauf reagiert mit einem Tweet, so nach dem Motto, okay, wusste ich noch gar nicht. Bradley Beal. Was, wie, wo?
Bradley Beal, neuer 250 Millionen Dollar Vertrag in Washington, Trade-Forderung in 1 bis 2 Jahren.
Okay. Ist notiert und sollte es nicht eintreffen, kriege ich eine Dose Faxe. Und zwar
Ja, mal gucken.
Schnellstmöglich.
Die kriegst du nur, wenn ich bis dahin bekommen habe. Sonst wird daraus nichts. Aber
können wir das mal notieren. Dann sagen wir einfach, dann kriegt einfach keiner eine Dose Faxe, weil du deine bis dahin wahrscheinlich nicht bekommen hast. Nein, Quatsch, du kriegst deine auf jeden Fall.
Wirklich?
Natürlich kriegst du deine. Sobald ich den Trailerpark wieder verlassen habe, also sobald wir wieder zurück in Deutschland sind, ich werde sogar meinen Kalender eintragen mit einer. Okay, einer meiner ersten Wege ist leicht übertrieben und da lehne ich mich auch wieder zu weit aus dem Fenster. Aber es wird sehr, sehr zeitnah passieren, dass ich zum Faxe-Dealer meines Vertrauens gehe, dir mindestens eine Dose einpacke. Vielleicht gibt es auch so quasi Zins, dass dann vielleicht das Paket noch viel mehr und Wein dazu und dann gibt es ein richtig schönes Picknick-Paket Richtung Hamburg.
Klingt gut. Da gibt es dann quasi so eine große Dose und als Zinseszins eine kleine Dose.
genau.
So kann ich mir das vorstellen.
Ja.
Das finde ich gut.
Muss ich halt abfüllen wahrscheinlich, weil ich glaube, es gibt keine kleine Dose Faxe, oder? Dann fülle ich halt eine Cola-Dose dann oder so.
Ja.
Ja. Genau. Das auf jeden Fall werden wir machen, weil, pass auf jetzt, ich will wenigstens etwas zuverlässiger sein als Kenny Atkinson.
Okay.
Ja, haben wir letzte Woche noch groß drüber gesprochen, dass Kenny Atkinson der neue Coach in Charlotte wird. War ja auch alles fix, eigentlich, dachte man. Jetzt wird es nicht. Kenny Atkinson bleibt in Golden State, rückt eins auf zum Lead Assistant, nachdem Mike Brown ja die Kings übernimmt. Schade für Charlotte, würde ich sagen.
Schade für Charlotte, aber vielleicht cool für uns alle, wenn Mike D'Antoni stattdessen den Posten übernimmt und man einfach Run-and-Gun LaMelo sieht, der 30 Würfe pro Spiel nimmt und 20 Assists verteilt. Also könnte so rein aus Zuschauersicht gar nicht mal so schlecht sein.
Könnte unterhaltsam sein. Also D'Antoni war ja eh in der engeren Wahl. Also als es dann Atkinson wurde mit Terry Stotts zusammen und ich glaube Jack Fisher hat es auch geschrieben, nächste Woche nochmal oder jetzt demnächst nochmal mit Jordan treffen und gucken. Wäre auf jeden Fall interessant. Fischer hat noch dazu gesagt, dass übrigens die Atkinson-Entscheidung kein Hint ist, was Kerrs Zukunft angeht. So nach dem Motto, okay, Atkinson weiß quasi, dass Kerr demnächst aufhört und er dann sozusagen den Job übernimmt in Golden State. Ja. Könnte aber auch passen dann, ne? Sollte Kerr irgendwann aufhören.
Theoretisch schon, ja, klar. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, hatte ich auch nicht. Ich habe mich auch gelesen. Also es ist kein Hint auf die Zukunft. Ich hatte darüber auch nicht drüber nachgedacht. Aber ja.
Ja, ich hätte es auch sowieso eher so interpretiert, dass es ein Hint darauf ist, dass die Warriors halt für ihren Lead Assistant Coach wahrscheinlich mehr Geld ausgeben als manche andere Teams für ihren Head Coach. Also weil sie auch wissen, was sie an diesem guten Coaching Staff irgendwie haben. Also hat es ja jetzt in den Playoffs auch teilweise wieder gesehen, wie detailliert und gut vorbereitet sie, also dieses Team einfach in vielen Situationen war und wie auch die Disziplin war, um innerhalb eines Spiels irgendwie 12 verschiedene Coverages auszuprobieren und was die Spieler für ein Selbstverständnis haben, aber andererseits auch wie diese detaillierte Arbeit des Coaching-Staffs halt einfach aussieht und ich glaube schon, dass Atkinson da jemand ist, der halt viel beigetragen hat und dass Golden State sich dann nicht scheut, sowas auch zu honorieren und dafür halt entsprechend Geld auszugeben, das wundert mich jetzt auch nicht. Also ich nehme an, dass das halt einfach auch ein wesentlicher Faktor davon war. Bei Charlotte, ich meine, Atkinson hat jetzt gerade einen Titel geholt, das ist eine nicht ganz so schlechte Situation. Bei Charlotte weißt du ja im Prinzip nicht so richtig, was dich erwartet. Also das ist ja nichts gegen Michael Jordan. Aber seine Erfolgsbilanz als Owner ist ja nicht unbedingt überragend. Ne? Beim Front Office und so, das muss sich ja auch erstmal zeigen und so. Und da Atkinson hat dann vielleicht auch eher gedacht, bevor ich hier jetzt nochmal so eine Kultur aufbaue und dann verbrannt werde, wie in Brooklyn, nur bei der ersten Gelegenheit mit einem Arschtritt vor die Tür gesetzt werde, bleibe ich doch wieder lieber an einem Ort, wo ich weiß, was ich habe. Arbeite mit Steve Kerr zusammen, der wahrscheinlich ein ziemlich cooler Dude ist.
Ja.
Gewinne Meisterschaften, werde dafür auch ganz ordentlich bezahlt und bin halt in der Bay Area. Die Situation ist jetzt auch nicht schlecht.
Es ist nicht die allerschlechteste. Zumal, wie gesagt, ich glaube, Steve Kerr ist halt auch nicht der Typ, der sagt, ich bin Chef und ihr anderen arbeitet mir mal zu. Also ich könnte mir so, ich könnte mir schon vorstellen, dass da die berühmten flachen Hierarchien durchaus präsent sind in Golden State und dass da ein ganz, ganz guter Austausch stattfinden kann und halt dadurch die Rolle von Atkinson auch, oder halt das gerade das Lead Assistant, sehr prominent ist und irgendwie, ja, dann einfach eine gute, wie du sagst, auch eine gute Art ist, irgendwie zu arbeiten. Von daher, es gibt auch Schlimmeres als mit Curry und Clay und Draymond und natürlich nicht zu vergessen, Andrew Wiggins zu arbeiten.
Eben, also vor allem Andrew Wiggins wird.
Vor allem Andrew Wiggins, genau. Also von daher.
Hast du die Feierbilder von Andrew Wiggins gesehen?
Ich habe nur ein Bild von ihm gesehen, das, glaube ich, schon ein bisschen später in der Nacht aufgenommen wurde.
Ein überragender Blick, aber ja, dann hast du das Richtige gesehen. Da habe ich mich, sehr gefreut drüber.
Ja, fand ich auch sehr gut, weil es ist, habe ich auch, uns alle wieder erkannt
bei der einen oder anderen. So sieht es nachts auf Wiggins Island halt auch.
So sieht es nachts auf Wiggins Island aus.
Wenn du am Strand schläfst.
Ja, genau. Hier direkt am Strand vor deiner Menschen sozusagen, die ja immer noch nicht bezogen ist, aber ist bereit, ne? Also muss nur kommen.
Sehr gut.
Ich pflege auch den Garten regelmäßig, damit ihr euch da direkt einleben könnt und wohlfühlen könnt.
Das ist nett.
Ja, ist ja klar. So sind wir auf Wiggins Island, weißt du, gastfreundlich. Ist ein bisschen der kanadische Vibe weht da auch. Das Freundliche und so.
Ja, cool. Also,
finde ich gut. Mangels Überleitung, jetzt natürlich noch Hans Mauer hat seine Player Option gezogen. Krass. Überraschend.
Krass, ja.
Die 47,4 Millionen. Für nächstes Jahr bekommt er damit. Gleichzeitig arbeitet man natürlich, wie Shams schreibt, mit Houston an einer Lösung, dass er doch noch irgendwo hingeht, wo er Basketball spielen kann, weil das ja in Houston nicht unbedingt der Fall sein soll.
Ja, fände ich cool, wenn das irgendwann dazu kommt,
dass er Basketball spielt.
Wird aber, also bleibt kompliziert. Vielleicht etwas weniger kompliziert als letzte Saison, weil halt diese Option immer noch im Raum stand. Aber jetzt ist es dann zwar ein unfassbar hoher, aber ein auslaufender Vertrag und mal gucken, was damit passiert. Also ob es dann irgendwann doch ein Buyout gibt oder ob irgendein Team all seine Sorgen loswerden möchte und sie dann tradet oder so. Mal gucken.
Möglich. Vielleicht dann doch noch die Lakers.
Vielleicht.
Gegen Westbrook. Vielleicht. Wer weiß. Wir sind gespannt.
Nets.
Kyrie, genau. Es bleibt interessant. Sonst wüsste ich jetzt gerade irgendwie nichts. John Collins könnte getradet werden. Man spricht mit den Kings, aber also auch laut, ich habe ein bisschen hier bei Jake Fischer, der eigentlich auch ganz gut vernetzt ist immer. Kings, der Nummer 4 Pick wurde anscheinend nicht besprochen, aber Harry B vielleicht für die Hauken.
Ja, also ich habe es ja schon öfter gesagt, ich verstehe nicht, warum die Hawks immer ausgerechnet John Collins loswerden wollen.
Ich weiß auch,
der irgendwie einen fairen Vertrag hat, der sich irgendwie verbessert hat, der, glaube ich, offensiv mehr kann, als er zuletzt zeigen durfte, weil er den Ball teilweise ein bisschen zu wenig hatte, aber der sich defensiv irgendwie ganz, ganz gut entwickelt hat. Also ich verstehe es immer nicht so ganz.
Nee, ich bin, ja, genau. Und der hat ja eben, der sich auch ja irgendwie so in den Dienst der Mannschaft stellt, sozusagen. Oft. Also natürlich auch sagt, wenn ihm was nicht passt, vielleicht ist das Ding, vielleicht passt es mit Trey einfach nicht so. Keine Ahnung. Aber ja. Es ist interessant. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Playoff Awards, oder?
Ja.
Du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wirst.
Nee, ich freu mich drauf, wenn die Sachen dann wieder etwas handfester sind. Momentan ist das halt alles ein reine Spekulatius, aber muss auch mal sein.
Muss auch mal sein, genau. Und es wird schon gut. Ich bin echt gespannt, was die Bulls machen. Ich bin so gespannt. Schon allein jetzt beim Draft. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wen sie dann ziehen. Ich werde mich danach dann informieren, wer es wird, wer es geworden ist. So wie bei Ayo letztes Jahr, weil ich war schon so ein bisschen heiß auf Ayo, muss ich sagen, nachdem ich es gelesen habe letztes Jahr, nach dem Draft. Wurde sogar noch eines Besseren belehrt, war ja noch besser als erwartet eigentlich. Von daher, mal schauen. Mit welchem Award sollen wir anfangen?
Lass uns vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage beantworten. Wie strikt bist du mit dem Thema Games Played umgegangen? Weil, also das ist bei Playoff Awards natürlich, die Zahlen von Nikola Jokic waren ganz gut oder sehr gut, aber er hat halt 5 Spiele gemacht. Dadurch wird ich dann auch automatisch irgendwie eliminiert. Ja, ne?
Also was ein Award angeht jetzt, zum Beispiel MVP, ja, also schon. Also so mindestens Conference Finals war dann irgendwie schon so für die größeren Awards fast Pflicht für mich.
Ich hätte beim MVP fast eine Ausnahme gemacht, aber ich habe sie dann nicht gemacht.
Okay. Hättest du ihn dann doch DeMar DeRozan gegeben, oder was?
Nee, aber ich hatte kurz tatsächlich überlegt, Giannis dahin.
Ja.
Weil ich ihn schon ekelhaft gut fand. Aber ich konnte mich am Ende nicht dazu durchringen. Es gab ja auch noch einen anderen ganz guten Kandidaten.
Der ist dann sollen wir vielleicht einfach gleich den MVP machen?
Weil lass uns den MVP machen.
Der andere Kandidat ist derjenige, der es endlich geschafft hat, seine Legacy zu retten.
Ja.
Indem er endlich mal performt hat, wenn es darauf ankam.
Das erste Mal in seinem Leben, ja.
Das erste Mal überhaupt in seinem Leben und dann auch noch Meister geworden ist. Yours truly, Steph Curry?
Ja.
Ja. Ja, bei mir auch.
Bei dir ist es nicht Wiggins geworden.
Ja, knappe Kiste. Ganz, ganz knappe Kiste. Aber ja. Nee. Steph.
Schon zu Recht.
Ja, schon, oder? Also ich meine, wie gesagt, wenn Giannis irgendwie noch ein bisschen weitergekommen wäre, möglich?
Ich finde auch, Jimmy Butler hätte zeitweise ganz gute Argumente gehabt, weil das ist halt so ein bisschen das Ding, über die ersten drei Runden fand ich Steph jetzt nicht durchgängig dominant oder so.
Ja.
Ich meine, so gegen Denver, das war für mich sowieso eine Einspielserie, weil sie einfach defensiv überhaupt gar keine Chance hatten gegen Golden State. Da kam er ja zunächst von der Bank. Das rechne ich ihm jetzt nicht negativ an. Er war ja auch dann stark in der Zeit, aber so gegen Memphis und Dallas hat er halt, finde ich, seinen Job erledigt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit krass performt hätte. Also ich finde so, die mit Abstand beste Serie war halt schon die letzte.
Ja.
Und Butler hat über die drei Serien, die wir von ihm gesehen haben, zum Beispiel halt über einen Großteil der Zeit schon sehr gut abgeliefert. Gleichzeitig ist es halt dann auch wieder dieses Jimmy-Butler-Phänomen. Allein in der Serie gegen Boston hatte er, glaube ich, 2 der 10 besten Spiele, die in diesen Playoffs überhaupt jemand hatte. Und aber auch 3 der schlechtesten,
die
einen Star hatte. Und also deswegen ist das bei mir am Ende auch nicht geworden. Und also ich fühle mich dann auch wohl mit der Wahl Steph. Aber ich hatte halt so ein bisschen hin und her überlegt, ob das ein bisschen zu sehr einfach dadurch geprägt wird, dass diese letzte Serie so überragend war. Gleichzeitig ist es bei Steph natürlich immer so, dass nicht nur das Individuelle zählt, sondern halt auch der Impact, den er aufs Spiel hat. Und der war ja die ganze Zeit da. Und die Warriors haben als Team auch sowohl gegen Boston als auch gegen Dallas vorher, was ja auch in erster Linie ein gutes Defensivteam ist, hatten sie auch wenn er gespielt hat, irgendwie ein Offensivrating von 126 und so, es lag halt auch an ihm. Ne? Und deswegen valuable ist er dann schon. Die Frage, also wenn man es jetzt Best Player nennt über die Playoffs, dann hätten vielleicht Jimmy oder Giannis sogar noch ein kleines bisschen mehr im Case gehabt. Aber so valuable über die gesamte Zeit war halt, finde ich, schon Steph. Und die letzte Serie hat es dann auch natürlich irgendwie ausgeräumt, weil da war er nicht nur Most Valuable, dabei auch der Beste. Und das war halt dann auch wahrscheinlich, also haben wir ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, wahrscheinlich die beste Playoff-Serie, die er überhaupt gespielt hat. Gerade wenn man bedenkt, wie gut die Defense war, wie wichtig seine individuelle Produktion war und wie er halt einfach abgeliefert hat. Und dann passt das für mich. Wollte nur so den Gedankengang, der dahin geführt hat, nochmal kurz durchspazieren sozusagen.
Ich war da... Also absolut legitim, weil ich fand aber halt, er hat quasi zum richtigen Moment sein Maximum erreicht und er war vorher, haben wir auch oft gesagt, er war halt vorher gut. So, er war jetzt halt nicht, es gab jetzt nicht den ganz großen Ausschlag nach unten. Klar haben wir mal geredet, okay, es fehlt noch das große Curry-Spiel, die Quoten könnten noch irgendwie ein bisschen hochgehen, die Explosion war noch nicht da, aber er hat immer so, wie du sagst, seine Rolle halt gut ausgefüllt und sein Team hat halt mit ihm einfach gerade offensiv besser performt. Und bei Butler ist für mich schon so, also hatte ich auch drüber nachgedacht, aber für mich sind dann halt, wenn ich in den Conference Finals, gut, er hatte diese Knieprobleme ja scheinbar, aber wenn in den Conference Finals halt 2, 3 so schwache Spiele dabei sind, das habe ich dann schon mit reingenommen quasi, weil so diesen extremen Ausreißer nach, also bei Curry kamen die Ausschläge nach oben halt später, aber so diesen extremen Ausreißer nach unten hatte er jetzt halt nicht so, zumindest hatte ich jetzt, oder war jetzt bei mir nicht so präsent.
Ja.
Und deshalb irgendwie hat es für mich dann auch gepasst, wie gesagt, dann damit dann auch halt gegen die Boston Defense, gut, Butler natürlich auch gemacht, teilweise, aber gegen Boston Defense halt so zu dominieren, war für mich dann irgendwie schon irgendwie ausschlaggebend. Und bei Giannis, Giannis war vielleicht dann einfach auch eine Serie zu wenig, sozusagen bei mir dann einfach, weil es halt eben nur, in Anführungszeichen, die zweite Runde war. Naja, genau, ist es dann am Ende Steph geworden.
Finde ich legitim. Sollen wir vielleicht daran anknüpfen, kurz das First Team machen, weil wir die Namen sowieso schon fast alle genannt haben?
Ja.
Also Steph ist raus.
Steph ist raus, genau.
Dann
Giannis
ist mein Center.
Ja, bei mir auch.
Tatum und Butler auf den Forward-Positionen und dann halt Doncic.
Ja, genau.
Hast du auch so?
Habe ich auch so.
Dann ist es, bist du nicht der Meinung, dass Tatum jetzt eigentlich ein Versager ist?
Ja, doch. Das schon.
Okay, Versager schon.
Nein, absolut nicht. Also er hat einfach, also ich hab schon drüber nachgedacht, wie ich jetzt die Finals irgendwie berechne. Und gerade habe ich gesagt, bei Curry halt Finals irgendwie auf der größten Bühne irgendwie performt. Aber ich finde, Tatum hat halt in der ersten Runde Durant in den Schatten gestellt. Hat sich in der zweiten Runde ein Duell mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Giannis geliefert. Teilweise zumindest. Hat dann in den Conference Finals gegen dieses eklige Miami größtenteils absolut abgeliefert. Und dann irgendwie, also ja, war ein harter Weg dorthin, wo er hinkam. Und es war nicht alles perfekt. Und es war aber so die Art und Weise, wie er sich ja 80% der Playoffs oder 75%, wenn wir sagen, er hat 4 Runden gespielt, ne? 75% der Playoffs präsentiert hat, passt für mich dann also da rein.
Ich sehe es auch so. Ich finde es auch klar und auch, also ich meine, auch diese der Fokus, also was seine Finals angeht, der Fokus auf Scoring ist auch teilweise, finde ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Und ich war auch enttäuscht von der Serie natürlich insgesamt, aber so die Spiele 1 und 3, die hat Boston halt schon auch deshalb gewonnen, weil sein Playmaking so gut war teilweise. Mhm. Ne? Und das ist ja auch noch irgendwie ein Teil davon. Und du bist dann bis auf 2 Siege an den Titel rangekommen, sozusagen. Und da hatte er schon sehr, sehr viel mit zu tun. Deswegen auch wenn das Ende das alles so ein kleines bisschen getrübt hat, das sehe ich schon auch so, war es halt insgesamt trotzdem sensationelle Playoffs von Jason Tatum. Deswegen finde ich auch, also der müsste da auf jeden Fall in diesem First Team stehen.
Ja, definitiv. Ja. Wie bist du mit Ja umgegangen?
Er hat halt, glaube ich, irgendwie nur 9 Spiele gemacht oder so, ne?
Die Verletzung war so ein bisschen.
Die Verletzung war das Ding, ja, also war natürlich sonst echt stark. Also ich habe ihn auch auf jeden Fall dann im Second Team, aber ja. Ich konnte ihn irgendwie nicht so gut dann über Doncic beispielsweise stellen. Einfach auch, weil das beste Grizzly-Spiel gegen Golden State war dann natürlich wieder ohne Morant. Weil
so stimmt, ja.
Wie es halt immer so ist. Bei ihm halt.
Ja.
Hättest du gut ihn über Doncic gehabt, oder?
Nee. Ich fand, Doncic war, also was Doncic gegen Phoenix abgerissen hat, war halt schon brutal. Also auch wir dann diese, haben wir auch drüber gesprochen, diese defensive Transformation mehr oder weniger hinbekommen hat, dass er dann am Anfang attackiert wurde und am Ende halt zumindest so gespielt hat, dass er nicht mehr einfach rausgepickt werden konnte, sicherlich auch im Verbund mit dem defensiven Konzept der Mavs, aber grundsätzlich einfach, ja, er hat es nicht alleine gewonnen, auf gar keinen Fall, aber er hat schon einen riesen Impact gehabt, fand ich. Und dann halt gegen das Team, das eigentlich einhellig alle oder die meisten als Favorit irgendwie hatten. Klar gab es dann irgendwie auch auf Seiten der Suns Probleme, aber die vielleicht so nicht vorhersehbar waren und vielleicht irgendwie eine andere Auswirkung gehabt haben oder man weiß nicht genau, was denn wirklich war. Aber nee, ich fand, Luca war so konstant, so gut, dass ich ihn auf jeden Fall ins First Team nehmen würde.
Finde ich gut. Dann haben wir hier komplette Übereinstimmung. Und ich gebe es dann einfach. Also sollen wir mit dem Second direkt weitermachen?
Ja, lass weitermachen, ja.
Okay, da kann ich dir schon mal sagen, das hat mich komplett überfordert.
Das ist schwierig, ne?
Ja, ich bin auch dann am Ende einfach nicht fertig geworden. Ich habe 3 Positionen und über den Rest müssen wir jetzt dann mal sprechen. Ich sag dir mal die 3, die ich habe.
Ja.
Da ist der Kollege Morant, den wir schon angesprochen haben. Da ist Jaylen Brown.
Mhm.
Da ist dein allerbester Freund auf der ganzen Welt, Andrew Wiggins. Ja. Und dann weiß ich es noch nicht so genau. Also ich habe da, lass mich kurz nachzählen, ich habe da 9 Namen stehen, was zu viele sind. Also was mir am meisten Freude bereitet, ist, dass Kevon Looney dabei steht, aber wahrscheinlich wird er es nicht. Also als Center nehme ich wahrscheinlich Embiid, würde ich mal sagen, auch wenn es nicht die besten Embiid-Playoffs waren. Aber wie hast du das gelöst, so insgesamt? Oder hast du überhaupt die 3, die ich da habe?
Ich habe die 3 auch tatsächlich.
Gut.
Ganz genau so. Und dann, Embiid und Jokic waren irgendwie so, waren irgendwie kompliziert. Eigentlich gehört Embiid. Ich fand halt für mich hat halt auch Time Lord echt defensiv einfach so teilweise aus den Socken gehauen, dass er irgendwie für mich da auch reingehört in die Center-Verlosung. Aber eigentlich war, also ich glaube, Embiid war, weil er eigentlich eine Serie mehr gespielt hat als Jokic, noch in Anbetracht der Umstände, also ich habe einen Bänderriss im Daumen, ich habe ein gebrochenes Gesicht und bin irgendwie trotzdem schwer zu stoppen und war vor allem vor diesen Verletzungen überhaupt nicht zu stoppen. Ja, gehört eigentlich Embiid schon irgendwie rein, oder? Ist eigentlich Embiid schon der Center.
Ich finde schon auch, weil alle anderen Optionen, die ich hier jetzt sonst noch habe, sind halt Defensivoptionen. Also ja, ich habe Bam Adebayo auch noch, ich habe Draymond, ich habe auch Al Horford, der natürlich auch ein paar echt gute Offensivspiele hatte, aber insgesamt seinen Wert mehr dadurch hatte. Und Embiid hat halt die Defense und die Offense. Also selbst wenn es nicht die, es waren keine überragenden Embiid-Playoffs, aber also er gibt ja insgesamt dann trotzdem mehr als alle anderen Kandidaten, über die wir hier sprechen können. Deswegen würde ich auch sagen eher, also außer man sagt Jokic, aber es waren halt irgendwie 5 Spiele und sein Team wurde zerfleischt, deswegen tue ich mir dabei Jokic echt schwer.
Ja.
Also ja, okay, eben. Embiid notiere ich jetzt hier einfach mal auch.
Genau. Dann
fehlt noch ein Frontcourt-Player oder wir scheißen auf Positionen, wie es eh am besten wäre.
Ja, wir können, ich meine, keine Ahnung, Brown, wenn Boston klein gespielt hat, war ja Brown auch echt ein halber Flügel, ne? Also quasi halb Frontcourt.
Ja, stimmt.
Dann kannst du ihn da irgendwie so ein bisschen hin und her schieben. Also wen hättest du zur Auswahl? Sag mal.
Also ich habe hier noch stehen, also es sind einfach alle Namen. Looney, Horford, Bam, Holiday, Draymond, Desmond Main und die beiden Suns Guards. Brunson hatte ich auch mal da stehen und dann habe ich ihn wieder gestrichen.
Brunson findest du, dass die beiden Suns Guards, also vor allem Booker, der ja teilweise richtig gut war, aber halt auch am Ende nicht mehr den Impact hatte und noch einige Spiele verletzt hat, findest du, dass Booker dann zum, also wahrscheinlicher reinkört als Brunson zum Beispiel?
Ich weiß, also die Rolle von Booker ist irgendwie ja auch schwieriger. Also
ja, okay, ja, ja, klar. Ja.
Und also bei Chris Paul war das Ende halt richtig schlecht, aber er war in der ersten Runde halt teilweise unfassbar dominant, ne? Also das hat man ja irgendwie auch schon fast wieder vergessen, aber er war gegen New Orleans teilweise so gut. Und in den ersten beiden Spielen gegen Dallas halt irgendwie auch. Und dann ist alles auseinandergefallen. Deswegen würde ich ihn da jetzt auch nicht hinschreiben. Aber ich wollte ihn zumindest mal genannt haben.
Ja.
Aber ja, klar, Brunson kann man da natürlich auch noch irgendwie drin haben. Ich glaube, Stand jetzt, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich fast für Draymond. Einfach wegen, weil Defensive die Hälfte des Spiels ist und er halt der beste Verteidiger der Welt ist. Aber sonst, ich finde es total schwierig. Wen hast du denn da notiert als vierten Spieler?
Ich hab tatsächlich als Guard Brunson reingepackt.
Ah ja.
Also quasi Brunson, Jar, Wiggins, Brown und dann Embiid.
Interessant.
Weil, also ich hab's dann schon so, also ich wollte halt zwei Guards quasi haben und hab dann eben, wie gesagt, Brown dann so ein bisschen einen nach oben geschoben und Draymond. Es war auch die Frage so ein bisschen, was dann so ein bisschen Narrativdynamik war irgendwann. Also weißt du, wenn man gesagt hat, mehr Fouls als Punkte bis jetzt in den Finals und offensiv schwer spielbar im vierten Viertel rausgenommen und bla 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 und konzentriert sich mehr aufs Podcasten.
Über die letzten drei Spiele der Finals war der so ekelhaft gut in der Defense.
Ja, ja. Und diese Diskussion, ob er zu viel podcastet, also Entschuldigung.
Ist so dumm.
Also es ist einfach, als müsste, also keine Ahnung, also auch von Ex-Spielern, jeder, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jeder, ich meine ganz ehrlich, zumal ja Podcasten bedeutet, er beschäftigt sich sogar noch mit dem, was passiert ist.
Ja.
In den Fall, also er beschäftigt sich quasi weiterhin mit dem, worum es eigentlich geht. So, er muss halt irgendwie seinen Laptop anmachen und sein Mikro packen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann auf einmal sein Kopf irgendwo ganz anders ist. Aber also, das ist einfach so eine Kackdiskussion. Also als ob, weiß ich nicht, als ob du dich, es gäbe genau eine, also aber es gäbe genau eine Art, sich auf Finals zu konzentrieren, aber keiner kennt diese Art wirklich. Also weißt du, ich meine, es gibt ja keine Blaupause, aber immer wenn irgendjemand was macht, was jetzt irgendwie wie eine Nebenbeschäftigung aussieht, dann so, der lässt sich ablenken. Genau wie Jerome Boateng damals mit seinen Brillen. So, keine Ahnung. Ja, Deswegen kann ich nicht mehr kicken, weil Jerome Boateng irgendwie eine Brillenkollektion hat und irgendwie so ein bisschen Lifestyle-Pflege außenrum macht. Also sorry.
Ja, Lillard kann ja auch nicht, also der wird ja auch nie was gewinnen, weil er halt rappt.
Weil er rappt, ja, genau. Also das ist einfach...
Gerade bei den alten Spielern denke ich dann manchmal, denkt ihr, es wäre jetzt besser, wenn Draymond nach dem Spiel einfach wie ihr früher irgendwo hingegangen und einen saufen gegangen wäre? Also ist das dann gesünder oder ist das Performance fördernder oder also?
Ja, einfach mal den Kopf ausschalten.
Also gerade bei den Spielern verstehe ich es halt auch nicht, weil die wissen ja, wie viel Downtime du auch hast als Spieler.
Ja, eben.
Also du kannst ja nicht, nachdem ein Spiel geendet ist und drei Tage später hast du das nächste Finals-Spiel, du bleibst ja nicht die ganze Zeit in der Halle, das geht ja einfach nicht. Du hast ja dann einfach Time off und wie du schon gesagt hast, dann gibt's ja schlimmere Sachen, als sich nochmal mit dem auseinanderzusetzen, was da passiert ist. Und wenn irgendjemand denkt, dass Assistant Coaches von den Celtics Intel bekommen durch diesen Podcast, den sie sonst irgendwo, also den sie nicht vom Zuschauen beispielsweise bekommen würden, dann muss man euch sagen, Leute, also so blöd ist es nicht. So NBA Coaches gucken ziemlich viel Spiel, die haben auch Die verstehen auch was von dem ganzen Thema. Der wird da keine Geheimnisse verraten.
Die können auch einordnen, was sie da sehen.
Also, in den allermeisten Fällen.
In den allermeisten Fällen, ja. Also von daher, das ist einfach.
Kurt Rambis. Der sollte nur Front-Office-Entscheidungen treffen.
Ja, genau, eben. Der ist der Stratege im Hintergrund, weißt du? Der Puppenspieler.
Ja.
Von daher, ja, vielleicht, wie gesagt, ist Draymond irgendwie. Kann man vielleicht auch die Championship einfach noch mehr irgendwie belohnen?
Ja. Ich meine, gut, von mir kriegt er auch den Defensive Player. Von daher, so also okay. Draymond wird bei mir auch gewürdigt, aber ich glaube, ich würde ihn auch tatsächlich da rein. Wobei bei Bane bin ich halt auch die ganze Zeit überlegen, weil hinten raus war er halt angeschlagen, ne? Da lief es dann einfach nicht mehr so gut. Aber davor waren die Playoffs einfach dermaßen gut von ihm. Der hat 49% seiner Dreier getroffen
in den
Playoffs.
Und stimmt.
Über 7 pro Spiel. Der ist schon gut.
Ja, zumal man ja auch sagen muss, also dass Ja ja gegen Minnesota nicht seinen Rhythmus hatte offensiv.
Ja.
Und ein bisschen Schwierigkeiten hatte, was Scoring anging. Also und Bane war halt derjenige, der quasi da die viel Scoring das geschultert hat dann auch.
Ja.
Ja.
Ja, das ist
vielleicht
halt
kann man
echt krass, wie diese Verletzung ihn dann rausgenommen hat. Also gegen die Warriors hatte er halt einfach 3 Spiele, in denen er dann nur einstellig gescored hat. Das ist dann natürlich schwierig. Andererseits hat Jimmy Butler diese Spiele ja auch und der ist dann im First Team gelandet.
Er ist im First Team, genau. Ist aber halt auch eine Runde weitergekommen.
Das stimmt. Ja, das ist knifflig.
Ja, lass uns Draymond reinschreiben. Einfach so.
Na gut.
Und wir können ja ein Third Team machen mit früh Ausgeschiedenen. Zum Beispiel mit Bane.
Okay, dann lass uns das einfach noch kurz zusammen. Du hast eins notiert, ne? Ich bin einfach daran gescheitert, ein Second Team zu machen. Deswegen habe ich gar kein Third Team. Aber ich habe noch genug Namen.
Ja, eben genau. Wir haben eine Auswahl. Ich habe auch Ingram habe ich da noch drin tatsächlich.
Ja.
Weil erste Runde gegen Phoenix schon richtig, richtig gut war. Und ich finde auch, da darf dann auch jemand rein. Holiday.
Mhm. Ja, den hätte ich auch bei meinem Namen gehabt.
Jokic.
Ja.
Und dann sag mir mal, ich hab so ein bisschen Siakam auch noch mit reingenommen, weil er gute Phasen hatte. Aber ist das.
Also du findest die Suns einfach kurz gesagt richtig scheiße.
Ich glaube einfach, dass ich enttäuscht war, wie es gelaufen ist. Aber vielleicht kannst du auch, ja, vielleicht da Chris Paul dann rein.
Ja, da muss schon einer
Chris Paul rein.
Einer von den beiden muss da schon rein. Lass
dann
mal,
Paul.
Ist es auf jeden Fall Paul über Booker?
Ja, weil Paul, wie gesagt, erste Runde richtig gut, zweite Runde die ersten beiden Spiele richtig gut. Und Booker halt aufgrund dieser Verletzung einfach weniger gespielt hat als Paul. Und Paul dann sozusagen die Lücke auch so ein bisschen stopfen musste, was schwerer war als gedacht gegen New Orleans, was auch sicherlich mit an Ingram lag, auch an CJ McCollum teilweise, die ja extrem gut gescored haben am Anfang. Aber deswegen würde ich, glaube ich, eher Paul nehmen tatsächlich.
Ja, ich glaube auch. Ich habe nur vorhin Jonathan von Jeden Tag NBA gesprochen auch über die Suns und er war am Ende enttäuschter von Paul. und ja, ich meine, die Serie von,
der Einbruch von war Paul natürlich schon
gegen,
krass.
Gegen Dallas war halt am Ende schon echt einfach richtig, richtig, richtig mies, das muss man schon sagen.
Schwierig. Ja, es stimmt. Also
andererseits war die erste Runde halt auch besser als alles, was Booker gemacht hat in den Playoffs. Also, nee, ich bin auch eher bei Paul, muss ich sagen.
Ja. Also Paul, Holiday,
Ingram, Jokic hätte ich da.
Ja, genau.
Shoutout an Bam Adebayo, Al Horford und Kevon Looney, die es dann nicht geschafft haben.
Ja.
Kein Shoutout an die Nets.
Nee.
Oder sonst noch irgendwelche wichtigen Spieler, die man zumindest
noch... Nikola Vucevic, den Floorspreader der Bulls, den DeMar DeRozan, über 40 Punkte in Spiel 2. Zum ersten Playoff-Sieg der Bulls seit damals, als sie eigentlich die Celtics in Runde 1 rausgeschmissen hätten, wenn Rondo sich nicht verletzt hätte.
Ja, die drei Alphas.
Die drei Alphas, genau. Seit den legendären drei Alphas-Zeiten. Ja.
Es ist doch eigentlich solide. Nochmal kurz der Vollständigkeit halber. First Team, Steph, Luca, Butler, Tatum, Giannis. Second Team, Morant, Jaylen Brown, Andrew Wiggins, Draymond Green, Joel Embiid. Third Team, Drew, Holiday, Christopher Paulus, Desmond Main, Ingram, Jokic. Ja, ist doch ein solides Team.
Ja, finde ich auch. Das passt. Dann, du hast kein die Defensive Player. Kein Platz
für Klay Thompson.
Naja. Kein Platz für Klay Thompson. Na, zu streaky einfach. Zu streaky. Ja, wie über seine ganze Karriere schon. Defensive Player of the Playoffs.
Ja.
Du hast Draymond?
Ich habe Draymond. Und du hast jetzt wieder Andrew Wiggins, ne?
Nee, ich habe einen Time Lord tatsächlich. Ah, ich habe ja gesagt, okay. Er hat mich einfach die Art und Weise und ich weiß, dass er irgendwie. Also, dass er A, nicht immer fit war, dass er auch irgendwie teilweise ein bisschen Löcher drin hat, hatten wir auch so im Verlauf der Finals mal gesprochen, so, wenn er irgendwie, dass die Rotation teilweise mal ein, zwei Spiele nicht so gestimmt hat, wenn er aushelfen sollte. Aber ich finde halt den Impact, den er haben kann, also auch, den er auf Curry teilweise hatte, und es ist da wahrscheinlich auch ein bisschen Recency-Bias dabei. Aber das hat mich irgendwie beeindruckt. Also, wie du halt also diese Besonderheit seiner Defense auf eine andere Art wie Draymond zum Beispiel, der ja selber auch ein besonderer Defender ist. Deshalb, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mich irgendwie beeindruckt, keine Ahnung.
Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich finde ich hatte natürlich bei den Celtics auch so ein bisschen überlegt, ich glaube, was da das für mich alles so ein bisschen kompliziert gemacht hat, war, dass irgendwie gefühlt in jeder Serie waren unterschiedlicher Spieler oder waren unterschiedliche Spieler defensiv am wichtigsten. Also gerade in der ersten Runde der Impact, den Grant Williams hatte, der Impact, den auch... Tatum hatte auch gegen Milwaukee und hinten raus waren es dann teilweise mehr. Also gegen Milwaukee und Brooklyn hat Robert Williams auch die Hälfte der Spiele verpasst tatsächlich. Ne? Also da war es halt einfach noch nicht so dauerhaft und danach war es ja auch irgendwie so ein bisschen auf und ab gleichzeitig.
Stimmt, stimmt.
Die besten Spiele, die er hatte defensiv, die waren halt auch einfach massiv, muss man schon sagen.
Mhm.
Und für mich jetzt da insgesamt nicht ganz gereicht. Ich hatte bei Adebayo auch kurzzeitig noch überlegt. Aber ich glaube, bei Draymond ist es halt auch einfach so dieses... Er hatte ja also auch in den Finals ein, zwei Spiele, wo er für seine Verhältnisse nicht so gut aussah, aber so diese Prozessgeschwindigkeit während einer Serie, dass er halt einfach dann im Lauf der Serie versteht, wie er es machen muss, was er machen muss und wie er den Gegner irgendwie entschlüsselt. Das hat er, finde ich, als Plus gegenüber jedem anderen Spieler in der Liga. Also, dass er halt einfach sich... Also, die meisten... Das wurde bei Thinking Basketball so ausgedrückt und ich fand es ganz, ganz gut. So, die besten Offensivspieler, die legen sich die gegnerische Defense zurecht und nehmen dann was ihnen geboten wird, sozusagen. Mhm. Und Draymond legt sich halt die Offense des Gegners zurecht, sozusagen. Und weiß genau... wann er mal einen Schritt reinmachen kann, wann er dann wieder zurück kann, wann er Würfe erschwert oder wann er richtig aushilft, wann er halt nur einen ganz kleinen Trippelschritt macht und so, wie die Matchups sind, also egal, wen er verteidigt, er kann auch alle anderen irgendwie noch mit beeinflussen. So, das finde ich halt einfach total beeindruckend und das hast du über die letzten drei Spiele gegen Boston einfach auch wieder extrem gesehen, wie seine Präsenz irgendwie das Spiel einfach verändern kann. Er hat es natürlich auch nicht alleine gemacht, also Wiggins mit seiner On-Ball-Arbeit war über die ganzen Playoffs großartig. Payton, wenn er gespielt hat, war richtig stark. Aber so dieses besondere Element, also wie du es auch bei Robert Williams genannt hast, bei den Celtics, das ist halt, finde ich, auch einfach Draymond bei den Warriors. So dieses, also einfach defensives Genie.
Ja, definitiv. Definitiv, muss man echt sagen. Also da, von daher, Draymond passt da vielleicht sogar noch besser, keine Ahnung. Bei mir wird es echt wie so ein subjektives Ding, wie gesagt, aber ja.
Ich bin dafür, dass das Time Lord sich den Award nächstes Jahr einfach mit Nachdruck
holt. Ja,
wenn
genau.
er hoffentlich ein bisschen wenn gesünder in die Playoffs geht. Das wäre nett.
Das wäre sehr nett. Ich meine, wenn er dann wird es natürlich gegen Rudy Gobert im Conference Final, wird es natürlich dann schwierig.
Das stimmt.
Aber dann werden wir sehen, was daraus wird. Best Sixth Man.
Ja, ist irgendwie lame, aber ist dann am Ende wahrscheinlich Pool, oder?
Weißt du, wen ich habe?
Wen hast
du? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen Mavs-lastig. Ich habe Maxi Kleber.
Ja, über die ersten beiden Runden stimme ich vollkommen zu. Da war er einfach klasse.
Ja, also irgendwie dieser Impact, den er hatte, hat sowohl vorne als auch hinten, also klar, dann hast du natürlich die Warriors-Serie gehabt, in der das so ein bisschen eingebrochen ist, aber Pool war auch nicht die Konstanz in Person quasi. Ja. Hatte auch seine schwierigen Phasen und irgendwie wollte ich dann auch so ein bisschen noch andere mit reinbringen. Also klar ist natürlich, der Champion hat ja am Ende den besten Job gemacht, offensichtlich. Ja, aber irgendwie, da, keine Ahnung, ich fand irgendwie Kleber hat echt, wie gesagt, er hat zwei richtig, richtig gute Runden gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch noch, also ich hatte ihn tatsächlich auch da stehen, ich hatte auch Derek White da stehen, wo es halt auch am Ende leider überhaupt nicht mehr der Fall war, aber zwischenzeitlich richtig gut war. Hero war halt auch nicht richtig fit, hat deswegen eher enttäuschende Playoffs gespielt. Aber ja, Poole war bei mir irgendwie dann so ein bisschen per Default irgendwie wichtigster Bankspieler von dem Team, was halt am Ende noch stand. Aber ich bin auch fein mit Kleber auf jeden Fall.
Alles klar.
Lass es einfach Kleber sagen.
Das machen wir Kleber, genau.
Executive of the Year, wer hat den besten Move während den Playoffs gemacht? Niemand.
Coach. Niemand. Coach. Da bin ich jetzt halt bei Kerr.
Ja, muss schon irgendwie, ne?
Also, weil da halt auch, er hat es irgendwie geschafft, finde ich. Und da sind natürlich auch die Finals, haben wir auch drüber gesprochen. Also, eigentlich eine Serie, die für sein Team zeitweise so aussah, als würden sie so ein bisschen nicht überrollt, aber als wäre die Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu groß und lang für sie. Aber er hat es irgendwie geschafft, Wege und Möglichkeiten zu finden, gemeinsam mit seinem Staff, gemeinsam mit den Spielern natürlich auch, die ihm zur Verfügung stehen, aber so die Celtics zu entschlüsseln und plötzlich den Celtics Probleme zu bereiten, auf die sie keine Antwort mehr finden konnten. Und da waren halt so, ja, Dinge dabei, die er entschieden hat, sei es jetzt Lineups, sei es jetzt dieses kurze, ich meine, dieses wird auch ein bisschen übertrieben, dass Draymond ein bisschen rausgenommen war, aber halt einfach so eine Entscheidung zu sagen, okay, Draymond, wir machen jetzt mal Offense Defense mit Poole am Ende. Ja, fand irgendwie, Kerr hatte da schon einen ziemlich großen, also auch einen Anteil dran, irgendwie, dass die Warriors das gewonnen haben. Und deshalb, ja.
Unterschreibe ich auch. Ich hätte trotzdem Eric Spoelstra gesagt, tatsächlich, aus dem Grund, dass ich denke, er hat ein insgesamt wirklich weniger talentiertes Team einen Sieg, also bis auf einen Sieg an die Finals rangebracht.
Ja.
Und wenn dieser eine Dreier noch fällt, dann ist es halt irgendwie, also da wäre
dann quasi
das genau, und da wäre quasi das eine Argument, dass er halt so dieses sein Team halt sehr maximiert hat.
Ja.
Gleichzeitig hat Steve Kerr einen wunderbaren Job gemacht in diesen Playoffs und hat immer irgendwie die richtigen Stellschrauben gefunden. Sein Team ist kein einziges Mal ins siebte Spiel gekommen, weil sie einfach alle Serien frühzeitig erledigt hatten. Das ist auch was man nicht unterschätzen sollte. Deswegen passt das auf jeden Fall auch.
Ja, und ich meine, und er hat ja sein Team auch, also die Warriors waren ja jetzt nicht klar das bessere Team in den Finals und sie waren ja jetzt nicht klar überlegen und er hat sein Team auch quasi maximiert.
Ja.
Dann im Entscheidenden. Und von daher, ja.
Fast so schlimm wie in der Regular Season, wo du immer sagen kannst, es gibt 30 Coaches,
die genau. Ich meine, du kannst zwei Runden lang kannst du auch über Jason Kidd sprechen.
Ja.
Finde ich. Also, und klar, dann gegen Golden State hat's dann nicht mehr funktioniert, aber im Prinzip die ersten beiden Runden.
Ja, ich hatte ihn tatsächlich auch kurz überlegt und dann gedacht, okay, in der letzten Serie gab es dann irgendwie nicht mehr so richtig viel, so richtig viele Antworten. Aber das ist natürlich auch immer die Situation, die du bei Coaches ja immer hast. Du bist ja immer auch davon abhängig, welche Optionen habe ich eigentlich. So was, was kann mein Kader? Und irgendwie bei den Mavs war es halt zumindest so einen gewissen Anteil auch so, die haben halt ihre eine Art und Weise, wie sie spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Das wird jetzt, also bin mal gespannt, wie das mit Christian Wood ist, weil das nochmal irgendwie so ein Spielertyp ist, den sie einfach nicht hatten. Ja. Ob sie dadurch irgendwie dann fundamental teilweise auch noch so eine andere Option reinbringen. Aber jetzt war es halt einfach so, sie hatten eine Art und Weise, wie es eigentlich klappen musste. Und als die dann nicht mehr so funktioniert hat, als Maxi Kleber dann auf einmal nicht mehr 45% seiner Dreier getroffen hat und so, da stieß man da halt relativ schnell an seine Grenzen. Und dann kannst du auch nur bedingt sagen, jetzt hat der Coach alles falsch gemacht. Also
ja, absolut.
So ist es halt nicht, ne? Und auf der Gegenseite hat Kerr einen breiten Kader, hat viele Optionen, hat also Offensivgenie, hat ein Defensivgenie und irgendwie viele andere Teile, die irgendwie auch zusammenpassen. Aber er hat halt eigentlich durchgängig die richtigen Entscheidungen getroffen über die Playoffs und mehr kannst du nicht verlangen. Also das war von ihm ja auf jeden Fall einfach auch eine Note 1 dieser Playoff-Run sozusagen.
Ja, weil ich finde auch, er scheut sich halt auch nicht, diese Option zu nutzen. Also zum Beispiel Bjelica mal in den Finals zu bringen, wo jeder sagt, boah, keine Ahnung, athletisch eigentlich nicht die richtige Antwort auf Boston, aber er hat ihn halt trotzdem irgendwie wertvolle Minuten gegeben. Oder halt dann mal Moody reinzuschmeißen, mal Kuminga reinzuschmeißen. Dann auch zu sagen, okay, Kuminga funktioniert nicht so gut, dann nehme ich ihn wieder raus. Also es ist ja schon, er macht ja schon, oder halt eben zu sagen, ich spreng so ein bisschen das Looney-Draymond-Duo und also da waren ja schon viele, viele Entscheidungen einfach dabei oder halt, wie gesagt, die, bei denen er nutzt sozusagen, was er hat an Spielern. Und da, genau. Most Improved hätten wir da noch.
Stimmt, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht.
Wäre jetzt eben die Frage, was Most Improved quasi im Vergleich zu den letzten Playoffs?
Nee, wenn, dann musst du ja eigentlich im Vergleich zur Regular Season machen, oder?
Ja, das ist die Frage. Wer hat den größten, ja,
stimmt. Weil viele, die weit gekommen sind, waren ja gar nicht im Playoffs letztes Jahr. Also beispielsweise alle Warriors. Und die Celtics waren letztes Jahr auch in der ersten Runde raus und so. Da gibt es dann natürlich viele, die sich krass verbessert haben. Aber ich finde, ich hätte jetzt, wenn ich dran gedacht hätte, ist quasi so formuliert, wer hat sich im Vergleich zur Regular Season irgendwie am meisten verbessert.
Okay. Und hast du da direkt jemanden parat?
Ja, wahrscheinlich schon Butler, ne? Also weil er halt einfach den klassischen Jimmy Butler gemacht hat, so in der Regular Season sehr, sehr gezielt irgendwie seine besten Spiele einstreuen und überwiegend ja sich mehr auf Playmaking und solche Geschichten konzentriert und dann fangen die Playoffs an und er ist auf einmal defensiv überall, ist kann aber auch dann auf einmal wieder einer der besten Scorer der Liga sein. Das ist ja einfach der größte Unterschied zwischen Playoff und Regular Season Jimmy.
Ja.
Und also man hat es definitiv schon öfter gesehen bei ihm, aber ich würde trotzdem sagen, dadurch ist er eigentlich der beste Kandidat. Und wenn man bedenkt, wie seine Playoffs letztes Jahr waren,
exakt,
dann passt das nämlich auch so.
Genau,
die waren ja
genau.
Auch beschissen.
Die waren auch beschissen, von daher genau. Jimmy Butler ist der optimale Kandidat. Ich habe ihn auch tatsächlich, ich habe ja den anderen Ansatz gewählt und ich habe ihn deshalb auch da stehen.
Ja, also, okay, dann ist doch perfekt.
Also dann Jimmy Butler passt gut. Man hätte natürlich auch Andrew Wiggins nehmen können. Also, ist ja klar.
Aber da werden ja andere Leute sagen, dass er auch All-Star-Starter war und eigentlich genau das Gleiche auch in der Regular Season schon gemacht hat. Es wäre vielleicht nicht richtig, aber man könnte sagen.
Man könnte sagen, wenn man wollte. Rookie of the Playoffs. Da halt auch, da aber wirklich erste Playoffs, oder? Also jetzt nicht, weißt du?
Boah,
oder hast, musst du da sagen?
Wir hätten das vielleicht einfach auch mal vorher
ja, wie immer halt. Ja, wie immer halt.
Aber, oh Mann.
Aber das macht ja auch den Charme aus dieser kleinen Formate, dass da vieles so im Vorbeigehen passiert. Ich meine, du musst ja auch auf dem Court oft mal improvisieren, weißt du?
Das stimmt.
Nicht umsonst ist Jason Williams einer der beliebtesten Spieler unserer Generation.
Ja.
Weil er improvisiert hat.
Ist was dran. Okay, dann sag
mir kurz. Sind wir der Jason Williams der Basketball-Podcast sozusagen?
Dann erklär mir mal kurz, wie du das jetzt definierst. Also es geht um Rookies oder es geht um Leute, die das erste Mal in den Playoffs waren?
Ich hatte jetzt Leute, die zum ersten Mal in den Playoffs waren.
Okay.
Und hab dann aber Anthony Edwards genommen tatsächlich am Ende. Weil zum Beispiel die Grizzlies waren ja letztes Jahr schon.
Stimmt.
Jordan Poole, wie gesagt, war up and down. Andrew Wiggins zum Beispiel war schon mal in den Playoffs.
Playoff-Legende fast schon, ja.
Playoff-Legende, damals für Minnesota, womit sich auch so ein bisschen der Kreis schließen würde. Heat waren schon in den Playoffs. Die ganzen Celtics waren schon in den Playoffs. Du bist dann schnell.
Gabe Vincent hat wahrscheinlich seine ersten Playoffs gespielt. Stimmt, aber ich Gabe würde Vincent. Trotzdem sagen, Anthony Edwards ist dann die richtige Antwort.
Ja.
Wenn man es so definiert, auf jeden Fall.
Ja. deshalb, ja, ist bei mir Anthony Edwards. Wie würdest du definieren und wen würdest du dann nehmen?
Ich glaube, ich habe mich jetzt rausdefiniert. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass man ja auch einen Rookie of the Year für die Playoffs vergeben könnte, aber also, wenn, dann macht es natürlich gut, mit der Definition mehr Sinn, ja. Klar.
Ja. Also bist du hast jetzt quasi keinen Gegenkandidaten.
Ja, also ich meine, bei richtigen Rookies hätte ich halt gesagt, Herb Jones hat mir doch sehr imponiert gegen die Suns. Aber wenn man das dann mit Edwards kontrastiert, dann ist natürlich Edwards besser gewesen. Das sollte man auch von ihm erwarten, aber
ja,
du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ja, ist schade, dass wir da jetzt nicht wieder so einen Jimmy Butler-Kandidaten haben, ne?
Ich finde es doch okay. Also Anthony Edwards passt doch.
Ja. Finde ich auch. Ich bin auch bei Anthony Edwards bin ich auch gespannt, was da noch so kommt. Ich bin auch gespannt übrigens auf seine Rolle in Hustle. Ich habe den Film nämlich noch gar nicht gesehen.
Ach, du hast ihn noch nicht gesehen?
Nee, weil ich habe ihn dabei, weil wir sind jetzt unterwegs. Und es war die Vorbereitung auf die Abfahrt. Nachdem wir ja ein bisschen länger unterwegs sind, haben wir es abends nicht mehr geschafft zu gucken. Und ich habe ihn jetzt aber halt dabei und vielleicht schauen wir ihn irgendwann mal.
Hast du den als Videokassette dabei oder was?
Ja. Ich habe meinen alten Röhrenfernseher dabei.
Nice.
Und den Videorekorder. Nein,
ist das so eine Klappe integriert in den Fernseher?
Ja, genau, weil das waren die geilen früher, gell?
Ja, genau.
Wollte ich mal, hatte ich nie, aber fand ich vom Konzept her fand ich schon auch immer sehr überzeugend.
Ich habe immer davon eigentlich
geträumt. Ja, gell?
War schon für mich als Bauhaus-Fan dachte ich auch, das ist schon sehr praktisch.
Genau. Ja, stimmt, absolut. Aber ja, habe ich mir jetzt den Traum erfüllt bei eBay Kleinanzeigen. Nein, auf dem Tablet halt. Aber
ach stimmt, da kann man Sachen runterladen, ne?
Ja, genau.
Ich habe sowas genau nicht, aber es wäre ein Grund, sowas irgendwie.
Es wäre ein Grund. Es ist tatsächlich sehr praktisch, wenn die Bandbreite des mobilen Internets begrenzt ist und man sie vor allem für Podcast-Aufnahmen und Arbeiten braucht. Deshalb ist es gut, wenn man sich vorher Sachen runterladen kann.
Ja.
Du hast ihn schon gesehen?
Ja, ich hab ihn gesehen. Ich werde dann jetzt nichts spoilen, aber ich würde eh sagen, wir sprechen dann gegebenenfalls nochmal drüber.
Ja, das finde ich gut. Das sollten wir tun. Zumal wir jetzt am Ende sind, oder? Eigentlich? Oder haben wir noch irgendeinen Award vergessen?
Ich glaube auch, oder hast du noch irgendwelche windigen Awards?
Nee.
Vielleicht noch Enttäuschung? Um auf einer positiven Note zu enden.
Genau. Enttäuschung. Die Suns?
Ja, wie es auseinandergefallen ist auf jeden Fall. Und viele haben sie sicherlich schon vergessen, aber die Haken waren auch mal in diesen Playoffs dabei. Sie waren die Enttäuschung der Regular Season und dann irgendwie auch eine der
Enttäuschungen der Playoffs. Aber dadurch dann noch in den Playoffs nicht mehr. Also dann wusste man ja schon, was kommen könnte. Als Einzige, was man gedacht hat, vielleicht reißen sie oder hauen sie nochmal einen raus, aber da war halt dann Miami auch ein undankbarer Gegner.
Ja, also hast du recht. Dann größtes Fragezeichen. Was dir bleibt so im kann alles sein, muss jetzt also auch nicht awardmäßig sein, aber gibt's ein Fragezeichen, was bei dir hängen bleibt nach diesen Playoffs?
Philly. Einfach wie das weitergeht. Ich meine, es gibt ja jetzt so die Berichte, dass James Harden verlängert und eher kurzfristig verlängert und aber grundsätzlich, also einmal war das jetzt der James Harden, den wir immer bekommen? Sieht es nochmal anders aus? Ich meine, auch allein dadurch, dass Embiid halt nie 100% fit war, wissen wir sowieso nicht, was maximal drin gewesen wäre. Hm. Oder ein größter nicht 100% fit war. Aber irgendwie Philly ist schon so ein Fragezeichen für mich. Also was da wachsen kann auch. Also wenn Harden eine ganze Offseason macht, wenn Harden vielleicht nochmal einen anderen Ansatz findet, was das Physische angeht. Ja. Das, glaube ich, wäre für mich eins der größeren Fragezeichen. Und dann natürlich die Entwicklung von Patrick Williams.
Natürlich.
Als sehr klar.
Demnächst Flügelstopper der Utah Jazz.
Nee, Vooch, Kobe und, wie irgendwo gelesen, Vooch, Kobe und den 18er Pick.
Ja, das hast du auf irgendeinem Bulls-Blog gelesen.
Ja, genau. Also hat irgendwie ein Fan hat das geschrieben, es wär doch geil.
Ja, klar.
Geil wär's schon. Also.
Wär nice.
Aber genau. Nee, lass mal überlegen.
Middleton wäre für mich noch.
Was wäre, wenn Middleton
für genau. gewesen wäre? Genau, also einfach wie die also ob Milwaukee dann wieder das beste Team gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung, aber wäre interessant gewesen, einfach nur dieses Team auch in Bestbesetzung zu sehen. Mal gucken, vielleicht. Also ich hatte vor der Saison Bucks Warriors in den Finals getippt und ich bin mal gespannt, ob wir das vielleicht nächste Saison zu sehen kriegen. Einfach weil dieser, ich fände es halt, also jetzt abgesehen davon, dass ich es natürlich ganz geil fand, dass die Celtics so weit gekommen sind, aber mich würde das so rein ästhetisch total interessieren, wie halt einerseits dieses physisch krank dominante, riesige Monstrum aus Milwaukee mit dem monströsesten Spieler in der Liga aussehen würde gegen halt die kleinen Wieselflinken horizontalen Warriors.
Ja, also, stimmt.
Das könnte eine interessante Serie sein. Vielleicht sehen wir sie ja nächstes Jahr vielleicht auch.
Vielleicht sagen wir noch danach wieder, oh, Steph gegen Holiday sah es nicht so gut aus. Jetzt müssen wir seine Legacy doch wieder hinterfragen.
Ja, das kann natürlich gut sein.
Steph kann nur gegen Marcus Smart.
Ja.
Ne? Nee, aber da, ja, das stimmt. Wäre interessant. Ne? Die nächste Saison steht leider noch nicht direkt vor der Tür, aber es kann nur gut werden. Wie immer eigentlich.
Ja.
In der NBA-Saison. Es kann immer nur gut werden.
Ich fand, es war tatsächlich insgesamt echt eine gute Saison.
Fand ich auch. Viele Stories auch. Also so. Ja, also auch so viele Phasen fand ich. Also zum Beispiel Celtics. Also, oder Celtics und Bulls gerade umgekehrt. Quasi für mich war die erste Saisonhälfte sensationell, für dich nicht so.
Ja.
Und dann ging es umgekehrt weiter. Aber halt auch, ja, war interessant. Also es war echt, ja, es gab echt viele, viele coole oder interessante Entwicklungen irgendwie. Und Teams, die, ja, sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Ja.
Ich freue mich auf nächste. Dieses neue Konzept, dass man nicht, gefühlt schon lange im Voraus weiß, wer es am Ende gewinnen wird. Also
ja,
ist eigentlich, also man wusste es auch nach Spiel 3 der Finals noch nicht. Das ist halt irgendwie schon ganz cool.
Ja, ja, voll. Das macht schon viel aus. So dieses, ja, was ich auch am Freitag schon gesagt habe, das Unperfekte an den Warriors, so das Unperfekte an allen Teams sozusagen. Einfach, dass du eben nicht mehr sagst, du hast halt diese Dampfwalze irgendwie, die im Normalfall alles gewinnt, außer es verletzen sich die besten drei Spieler so ungefähr.
Ja.
Und von daher, nee, es ist echt, nächstes Jahr wird es ja noch interessant im Endeffekt. Murray zurück, Kawhi zurück, Zion wahrscheinlich zurück. Also
und Bradley Beal und Kyrie Irving beide bei den Lakers.
Ja, genau. Genau. Einmal der eine getradet für Kendrick Nunn, der andere für Talen Horton-Tucker.
Nee, den behalten sie, falls sie den
Ach so, stimmt,
noch
wollen
für einen anderen Trade brauchen.
Ja, das stimmt. Dann, genau, dann halt für Dwight Howard oder so. Keine Ahnung, ob der noch einen Vertrag hat überhaupt, aber
wir wissen, wie es gemeint ist.
Ja, genau. Nee,
läuft. Wir sind gespannt.
Wir sind sehr gespannt. Und dann, genau, Freitag mit Gespräch mit jemandem, der was vom Draft versteht, auch gut, nach dem Draft. Vielleicht dann ja auch schon, vielleicht auch mit Trade. Vielleicht gibt es ja Trades.
Vielleicht
gibt es Trades. Wir sind gespannt und sind damit am Ende, oder?
Ja.
Wunderbar. Dann, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns öfter zuhören wollen und zum ersten Mal dabei gewesen sein, wie ich immer so schön sage, so schön, also, habe ich mich selber gelobt, gell, wie ich immer sage, ich nehme das schön raus. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf Apple Podcasts und da lasst uns da auch gerne Rezensionen bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Schaut rein, folgt uns auch bei Twitter und Instagram und wenn ihr Lust habt, schaut auch mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, Freude auf den Draft und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.